Willkommen zur Evangeliumsandacht am 2. November 2025. Der Sonntag widmet sich der Frage der Gestaltung von Ordnung, Strukturen, Regeln im Angesicht der eigenen Endlichkeit und im Text heute ganz konkret, wie überhaupt die Bünde oder Bündnisse Gottes mit den Menschen oder der Erde aufgebaut sind. Der Wochenspruch nach Micha 6, Vers 8: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wir singen nun vom Lied Gott des Himmels und der Erden, die Strophe 1.
Gott des Himmels und der Erde, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der des Tags und Nacht lässt werden, Sonn und Mond uns scheinen heißt, dessen starke Hand die Welt und was drinnen ist erhält.
Hören wir auf verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag. Psalm 111. Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rate der Frommen und der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er hat ein Gedächtnis gestiftet, seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten, er gedenkt ewig an seinen Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht, alle seine Ordnungen sind beständig, sie stehen fest für immer und ewig, sie sind recht und verlässlich, er sendet eine Erlösung seinem Volk, er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und Herr ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, klug sind alle, die danach tun, sein Lob bleibet ewiglich. Ein Gebetautor, unbekannt. Gott, wie oft sind wir schwach und unfähig, auf deine Gebote zu achten, nach ihnen unser Leben auszurichten. Wie schwer ist es, Gott zu lieben, wie schwer zu verzeihen, wie schwer zu helfen. Herr, du vergibst, so dass unsere Sünden nicht gelten. Rufe uns zu deinem Wort und hilf uns, deinen Willen zu erfüllen. Amen. Markus Evangelium, Kapitel 10, die Verse 2 bis 16. Und Pharisäer traten ihn zu und fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden, und versuchten ihn damit. Jesus antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die beiden werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was Gott nun zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und im Haus fragten ihn die Jünger abermals danach, und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn die Frau sich scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie die Ehe. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Wir singen nun vom Lied Wohl denen, die da wandeln.
Wohl denen, die da wandeln, vor Gott in Heiligkeit, nach seinem Worte handeln und leben alle Zeit, die recht von Herzen suchen Gott und seine Zeugnis halten, sind stets bei ihm in Gnad.
Gedanken zu dem heutigen Text, der in zwei verschiedenen Kapiteln des ersten Mosebuchs steht, etwas zerrissen ist, den ich aber später in beiden Texten vorlese. Es gibt in der Literatur gewisse Texte, die auf den ersten Blick nicht zu verstehen sind. Man kann sie lesen mehrfach und irgendwie entsteht keine seltsame Ruhe, weil man deren Sinn und Verstand nicht ganz verstehen kann. Kafka ist ein besonderer Literat, dem es immer wieder gelingt, beispielsweise mit Wirren, Wortspielen und Situationsbeschreibungen alles Bestehende, was einem im Kopf eigentlich klar ist, zu Knoten im Hirn zu verändern. So bei der Verwandlung des Menschen zu einem Käfer oder die Verwirrung, wenn Begriffe für Stuhl, Tisch und so weiter irgendwie anders belegt werden. Das Dilemma literarischer Gehirnwindungen liegt darin, dass man ab und zu diese Windungen sich dann verknotet und deshalb versucht, sie in einer einfachsten Art und Weise zu interpretieren, um überhaupt zu verstehen oder zu erahnen, was der Autor meinen könnte, meinen sollte oder man verstehen will. So auch die beiden heutigen Texte aus zwei Kapiteln des ersten Mosebuchs im Kapitel 8 und 9. Es geht um das Ende der Sintflut und die sich daraus ergebenden Gehirnwindungen und vor allem Knoten dabei zur Einordnung. Nach der Schöpfung und vor allem der Selbstbefreiung des Menschen aus dem Zoo Gottes, der ja Garten Eden genannt wird, geht es auf dieser Erde mit der Schöpfung drunter und drüber. Letztlich ist Gott seiner Schöpfung überdrüssig und zerstört sie. Ja, Gott zerstört seine Schöpfung. Deshalb ist auch jedes Gefasel in der heutigen Zeit, wie toll Schöpfung sei, eigentlich Unsinn. Aber wir wollen ja das Gehirn nicht verknoten, also idealisieren und idyllisieren wir alles, was wir nicht verstehen. Heute zur Geschichte: bekannt ist, dass Noah von jedem Tier oder Vogel ein Paar in seine Arche mitnimmt, damit diese beiden Tiere, wenn alle anderen Tiere dieser Gattung vernichtet sind durch die Sintflut, wieder eine Fülle von Getier durch Brüten oder Gebären erzeugen können. Hier beginnt der erste Text und der erste Knoten natürlich im Regenbogen, wie ich es mal ausdrücken will. Aber ich lese erstmal 1. Mose 8, 18 bis 22. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alles Vögel, alles Gewürm, das auf Erden kriecht, das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn ein Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer aus dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um des Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich es getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Soweit der erste Teil des Textes. Und nun zu den Knoten. Kann mir irgendjemand sagen, wie wenn man von jedem Gattung ein männliches und weibliches Tier, also paarweise zur Fortpflanzung mitgenommen hat, nun eines davon auf dem Altar opfert, woher der Nachwuchs kommt? Also der Knoten ist ziemlich heftig. Denn Noah muss ja quasi die Zukunft der Erde dadurch opfern, dass Gott ihm seine Zukunft gibt, indem er das männliche oder weibliche Tier, also ein Paar, letztlich tötet, damit Gott in seinem süßlichen Geruch quasi die Erde hinfort nicht mehr schlagen kann mit einer Sintflut. Das wird nachher nochmal wichtig. Und ich will mal, unabhängig davon, ob es eine zweibiologische Geschlechtlichkeit gibt, was ja heute irgendwie verboten ist, zu sagen, faktisch scheint aber die Bibel davon auszugehen, dass Brut und Gebären immer zwei biologische Geschlechter voraussetzt, ist auch meines Erachtens heute noch das Thema. Aber das sei nur am Rand. Kommen wir aber nun zu dem zweiten Knoten in den Gehirnwindungen mit dem zweiten Text aus 1. Mose 9, 12 bis 17. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und dem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf der Erde. Es geht um den Regenbogen und vor allem um den Knoten, die in diesem Regenbogen enthalten sind. Also nochmal, der Regenbogen ist kein Zeichen allein für die Menschen, sondern ein Zeichen zwischen Gott und der Erde, wie es im Vers 13 heißt, allem lebenden Getier darauf. Die Menschen werden nicht gesondert genannt. Also es geht nicht vorrangig um die Menschen, sondern eigentlich darum, dass Gott etwas in diesem Bund verspricht, nämlich, und nur das verspricht er, keine Sintflut mehr kommen zu lassen. Also, wichtig, es geht nur darum, der Regenbogen ist lediglich das Zeichen dafür, dass keine Sintflut mehr kommt. Und das spannende Beispiel ist ja dann, wenn Regenwolken plötzlich scheinbar erstmals auftreten, dann dieser Regenbogen deutlich macht, das Wasser wird nicht so viel sein, dass ihr ersauft. Das ist der Bund, nicht mehr und nicht weniger. Wenn man aber die heutige Theologie betrachtet im Blick auf diesen Regenbogen oder diesen Bund, dann ist irgendwie alles verknotet im Hirn. Denn die Form der Idealisierung entspringt offensichtlich einigen theologischen Gehirnen, männlich, weiblich oder sonstig sexuell ausgerichteter Natur, irgendwie von ganz alleine, der überhaupt nichts mehr mit dem Text, also den Aussagen, dort zu tun hat. Und die Knoten sollen auch nicht entwirrt werden, sondern man soll sich einfach darauf einstellen, dass das, was von Menschen behauptet wird, was dort stünde, was aber da nicht steht, dass man das tut. Also das ist ungefähr so, wie wenn man eine Kerze aufstellt und glaubt, dadurch Romantik zu erzielen. Aber manchmal, wenn keine Gehirnwundungen da sind und Knoten gelöst werden müssen, dann ist das halt so. Letztlich gibt es eine Fülle von Bünden oder Bündnissen Gottes innerhalb des Alten Testamentes. Es ist völlig absurd zu behaupten, es gäbe nur einen alten Bund, denn allein im Alten Testament gibt es eine Vielzahl von Bünden oder Bündnissen Gottes mit Abraham, mit Noah, mit Josef, mit Mose, mit dem Volk Israel, mit David und allen möglichen Propheten, die von Gott mit denen geschlossen wurden. Weder gibt es den einzigen, also den alten Bund, eben noch den neuen Bund in der Fülle der Verbindungen oder Zusagen, die man vielleicht unter irgendwie ein Bild eines verknoteten Regenbogens irgendwie mal deutlich machen kann. Und was überhaupt nicht stimmt, ist es zum Beispiel nicht Nebukadnezar, durch Gott selbst gesandt wurde, um die Judäer in ihrer Heimat und Jerusalem ihrer zu berauben und nach Babylon zu führen, weil sie nämlich, wie es so schön heißt im Vers 21, der Mensch auch nach der Sintflut im Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf, das ist das Wesentliche, um was es geht. Wenn die gesamten Knoten in ihrer Verknotung letztlich im Blick auf die vielen Bündnisse Gottes mit den Titanen der Urzeit, den Urvätern im Volk Israel oder Mose in den 10 Geboten ausgehandelt wird, so ist dies letztlich für uns Christen mit dem letzten Bündnis Gottes in Jesus als Christus aufgehoben. So zumindest die Idealisierung oder Vorstellung von uns Christen bis vor kurzem noch. Also ungeachtet von Regenbogen, Gesetzestafeln, von Träumen an den Pharao, von Gottesurteilen auf dem Berg Karmel oder dem Einsatz eines persischen Königs Kyros, der irgendwie im Gottesauftrag, wie es ja überall bei den Propheten heißt, gehandelt hat. Durch diesen Gott im Alten Testament geschaffene Bündnisse können wir alle getrost in das Reich der mythischen Vergangenheit der Menschheitsgeschichte verbannen. Es ist der letzte Knoten, der jegliche Gehirnwindung auflöst, und das ist quasi das Bekenntnis, dass Jesus von Nazareth der Christus ist. In diesem abschließenden Bekenntnis und in diesem Glauben an dieses Bekenntnis öffnet sich alles, was bisher verknotet war, so zumindest die christliche Vorstellung. Und als Sinnbild und Symbol dafür gilt das Kreuz, das eigentlich den Tod durch römische Söldner symbolisiert, aber durch die Auferstehung von Jesus zu Christus zum Heilssymbol der Christen wird. Weder eine Fahne mit bunten Streifen noch einem Regenbogen symbolisieren diesen Christus oder das Heil, welches in der Gnade Gottes in ihm uns zuteil werden kann. Sofern wir denn bereit sind, Gott mit dieser Erkenntnis und dem Entknoten der menschlichen Böswilligkeit und seinem Trachten von Jugend an, dass wir böse sind, quasi akzeptieren. Heute habe ich den Eindruck, dass die evangelische Theologie derart banal und idyllhaft und ideologisierend auftritt, dass sie nichts mehr mit dem Gott und Vater von Jesus Christus zu tun haben will. In der aktuellen Theologie habe ich noch nicht den Eindruck irgendwie gesehen, dass es überhaupt noch etwas gibt, was mit der Heilsgeschichte oder der Heilsökonomie in Jesus als Christus in Verbindung gebracht wird. Also werden bunte Fahnen mit Regenbogensymbolen aufgezogen, die Fortpflanzung in der Zweigeschlechtlichkeit abgelehnt und der Mensch irgendwo selbst einzeln in den Mittelpunkt gestellt. Das hat überhaupt nichts mit der mythologischen Erzählung der Sintflut oder diesem Noahs heute zu tun, sondern lediglich mit einer ideologischen Verbrämung und Deutung eines Textes, was der Text, wie wir ja gesehen haben, in seiner Verknotung für unsere Gehirne überhaupt nicht vorgibt. Aber wozu benötigen Christen eigentlich diese Entknotung, wenn sie doch in Jesus als Christus und dem Kreuzsymbol dem Heil der Auferstehung entgegenstreben? Warum habe ich nur den Eindruck, dass eine Vielzahl von Theologinnen und Theologen diesen Gott nur noch benutzt, um sich selbst in seiner eigenen egozentrischen Art und Weise von Jugend an absichern zu dürfen oder abgesichert zu sein? Vielleicht sollten wir überlegen, überhaupt keine Hauptamtlichen mehr zuzulassen, sondern lediglich Menschen, die in der Lage sind, in ihrem alltäglichen Leben ihr eigenes Leben zu fristen mit einem ordentlichen Beruf und in der Freizeit und ihrem Beruf als Metzger, Bauer, Schneiderin oder Friseuse oder was auch immer pastoral tätig sein zu können. Theologisch halte ich das für angemessen, weil man aktuell den Eindruck hat, dass die statuierten Formen von Religion nur eines wollen: gesellschaftliche Macht und Anerkennung, obwohl seit Corona ja eigentlich deutlich geworden ist, mit Unterstützung dieser statuierten Formen von Religion, dass sie systemirrelevant für die Gesellschaft geworden sind. Und wenn Kirche sich von Gott und Jesus als Christus entknotet, also sich vom Heil des Gottes in Jesus als Christus abwendet, muss man irgendwie sich der idyllhaften und idealisierten Vorstellung beugen. Naja. Was ich aber glaube, weiß und annehme, ist, dass bei einer Vielzahl von Menschen die Gehirnwindungen sehr wohl noch funktionieren, und zwar unverknotet und im klaren Verstand und Wissen, dass das, was aktuell passiert, nur eines ist: Mumpitz oder kindliches Halloween. Amen. Wir singen nun vom Lied »Meinem Gott gehört die Welt«, die Strophen 1 und 3.
Meinem Gott gehört die Welt, meinem Gott des Himmels Zelt. Ihm gehört der Raum, die Zeit, sein ist auch die Ewigkeit. Ich bin Held, Gott die Wacht, führt und schirmt mich Tag und Nacht. Über Bitten und Verstehen muss sein Wille mir geschehen.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir die Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen nun das Lied Shalom Shavarim, was so viel heißt wie Friede, mein Freund, auf Wiedersehen.
Shalom Shavarim, Shalom Shavarim, Shalom Shalom. Lehi Traot, Lehi Traot, Shalom, Shalom. Shalom Shavarim, Shalom Shavarim, Shalom, Shalom. Lehi Traot, Lehi Traot, Shalom, Shalom. Shalom Shavarim, Shalom Shavarim, Shalom, Shalom. Lehi Traot, Lehi Traot, Shalom, Shalom.
Die Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben. Kyrie, Kyrie, Eleison.